Jörd.
München, 16. Dezember 1976. August Oetker betritt ein Büro im Polizeipräsidium. Der ältere Bruder des Entführten, Richard Oetker, hat soeben am Bahnhof Karlsplatz 21 Millionen D-Mark an dessen Kidnapper übergeben. August Oetker schaut den Polizeibeamten am Schreibtisch erwartungsvoll an. Haben Sie den Schweinehund? Er ist durch die Lieferantengänge des Bahnhofs entkommen. Erklären Sie mir noch einmal genau alles, was passiert ist. Um kurz nach 11 habe ich bei der Zentralbank das Geld in zwei Koffern übernommen. Von da ging es zum Hotel Sheraton, wo der Entführer mich anrief und zum Hotel Arabella schickte, wo er mich erneut anrief. Haben Sie die Gespräche mitgeschnitten? Selbstverständlich.
Möchte Ihnen sagen, Herr Oetker, wie leid uns dieser ganze Vorfall tut. Ihr Bruder hat einen starken Stromschlag bekommen und sich mehrere Knochen gebrochen. Wenn Sie ihn abholen, bringen Sie einen Neurologen mit. Wundern Sie sich nicht, falls er bewusstlos ist. Ich werde ihn leicht betäuben. Wir wollen ihm doch die Schmerzen ersparen.
Herr Oetker, kommt Ihnen die Stimme bekannt vor?
Leider nicht.
Was passierte nach dem Anruf?
Ich sollte eine Nachricht im Hotel Bayerischer Hof abholen. Darin stand schließlich, dass ich das Geld zum Hauptbahnhof bringen solle. In einem Schließfach war dort ein großer leerer Koffer. Da sollte das Geld rein. Dann ging es zum Bahnhof Karlsplatz, wo ich unter dem Schild einer Apotheke vor einer Tür mit dem Koffer warten sollte. Dann ging die Tür hinter mir auf. Eine Stimme sagte, nicht herschauen. Dann war der Koffer weg und die Tür wieder zu. Dann kamen ihre Kollegen.
Konnten Sie sein Gesicht erkennen?
Nicht wirklich. Er hat sich seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ich habe nur eine Brille und seinen langen, dünnen Schnurrbart gesehen. Aber er sah irgendwie angeklebt aus.
So wie dieser hier. Schauen Sie mal auf das Foto.
Das könnte er sein. Wer ist das?
Ein Verdächtiger, den wir in der Nähe eines der Hotels in einem Kastenwagen gesehen haben. Er sprach über Funk mit jemandem. Er ist bisher unsere heißeste Spur.
Und hat er sich nochmal gemeldet? Wo können wir Richard denn jetzt abholen?
Wir warten auf seine Kontaktaufnahme. Aber bisher gibt es nichts Neues.
August Oetker wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der Entführer hat ihn heute kreuz und quer durch München geschickt und dabei kaum verwertbare Spuren hinterlassen. Noch am selben Abend wird Richard Oetker nach einem weiteren Anruf des Entführers gefunden. In einem im Wald geparkten Auto wartet er auf seine Rettung. Der Fall erregt sofort internationales Aufsehen und zerrt die Familie Oetker ins Blitzlichtgewitter der Presse. Die Polizei setzt eine Sonderkommission ein, doch die Ermittlungen kommen nur langsam voran. Eine öffentliche Hotline wird eingerichtet, unter der man sich die Stimme des Entführers anhören kann. Doch es kommen keine sachdienlichen Hinweise. Die Familie Oetker droht sich in diesen Zeiten zu entzweien. Unternehmenschef Rudolf August Oetker will sich mit über 60 Jahren langsam zurückziehen. Als Nachfolger kommt der von der Entführung gezeichnete Richard nicht in Betracht. Er und sein älterer Bruder Christian sind außerdem zu unerfahren. Eigentlich kommt nur der älteste Sohn August Oetker in Frage. Doch der hat sich nach der Entführung von seinem Heimatland, seinem Vater und der Aufmerksamkeit der Presse distanziert. Er arbeitet in den USA erfolgreich als Investmentbanker und denkt gar nicht daran, nach Hause zurückzukehren. Für viele war dieses Jahr alles andere als leicht. Umso dankbarer sind wir, dass wir hier im Imperium Podcast weiterhin spannende Geschichten erzählen dürfen. Wenn euch gefällt, was wir tun, erzählt gerne anderen davon und helft uns, Imperium bekannter zu machen. Und wenn euer Jahr so richtig gut lief und ihr die Möglichkeit habt, ein klein wenig zu spenden, dann ist jetzt der richtige Moment dafür. Macht das doch. Es gibt so viele Organisationen und Vereine, die es gebrauchen können, und ihr wisst wahrscheinlich selbst am besten, wem ihr helfen möchtet. Wir danken euch auf jeden Fall für dieses Jahr und wir wünschen euch wunderschöne Festtage.
Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die Dr. Oetker Story von Studio J.
Die Familie Oetker ist inzwischen in unzähligen Branchen zu finden. Sie beschäftigt über 20.000 Menschen und hat über 150 Unternehmensbeteiligungen. Ihnen gehören 9 Banken und Versicherungen, Bauunternehmen, Import-Export-Firmen und Speditionen. Sie sorgen traditionell dafür, dass Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen ausgeglichen werden können. Doch dieses Prinzip funktioniert mit den Jahren immer schlechter. Durch zu viele verschiedene Geschäftsbereiche wird die Oetker-Gruppe unübersichtlich. Einige Sparten benötigen mehr Ideen und Innovationen. In einigen Bereichen täuscht der Eindruck des vermeintlichen Erfolgs. Das Geschäft mit Tiefkühlpizzen boomt. Ende der 70er hat sich der Umsatz seit der Einführung 1970 verzehnfacht und Dr. Oetker ist hier klarer Marktführer. Aber betrachtet man Tiefkühlkost im Allgemeinen, erreicht Dr. Oetker in der BRD lediglich einen Marktanteil von gut 10%. Unternehmenschef Rudolf August Oetker hat sich außerdem in mehreren Bereichen verkalkuliert. Vor allem das Brauereigeschäft läuft schlecht. Der Versuch, eine eigene Biermarke zu etablieren, scheitert. Erfolglose Investitionen in Brauereien verschlingen Unsummen im zweistelligen Millionenbereich. Der Einstieg in die Textilbranche misslingt. Die Diversifizierung von Dr. Oetker wird zunehmend zum Problem. 3 Manager stehen dem Konzernchef zur Seite, um den Überblick zu behalten. Auch familienintern hat Rudolf August Oetker Ende der 70er keine ruhige Minute. Ihn beschäftigt nicht nur die Jagd nach dem Entführer seines Sohnes Richard, sondern auch die Feindseligkeiten zwischen seinen mittlerweile 8 Kindern von 3 Müttern. Und vor allem die Suche nach seinem Nachfolger auf dem Chefsessel. Das ist Folge 4. Dynastie und Erbfall. New York City, Sommer 1978. Rudolf August Oetker verlässt über die Gangway einen großen, imposanten Frachter seiner Flotte. Am Kai erwartet ihn sein Sohn August, der angestrengt lächelt.
Alle Achtung, Vater. Ein beeindruckender Auftritt. Es wäre doch einfacher gewesen zu fliegen.
Ach, August, meine Flugangst wird immer schlimmer. Es war mir einfach angenehmer.
Schön, dass du uns mal besuchst. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da konntest du deine Abneigung gegen meine Frau kaum verbergen.
Schnee von gestern. Du weißt, wie aufbrausend ich sein kann. Ich komme nicht zur Erholung.
Das überrascht mich nicht. Was ist der Grund für deinen Besuch?
August, die Pflicht ruft. Ich werde bald 65. Jemand muss den Laden übernehmen.
Schweigend gehen Vater und Sohn den Kai entlang.
Die Familie ist doch groß genug. Schau, was mein Cousin Arendt macht. Er pflegt das Erbe seiner Mutter und sitzt in Spitzenverbänden der Industrie.
Er will nicht.
Ich verstehe. Ich bin also nicht die erste Wahl.
Doch, das bist du.
Ich habe mich nur nicht getraut. Du hast doch gesagt, wenn ich nach Amerika gehe, bräuchte ich gar nicht erst wiederkommen. Ich muss dir sagen, mir gefällt es hier. Die Geschäfte laufen exzellent. Ich stehe vor einer Beförderung bei Lehman Brothers. Meine Familie fühlt sich hier wohl.
Rudolf August Oetker bleibt stehen und schaut seinem Ältesten tief in die Augen.
Ich will, dass du mein Nachfolger wirst.
Nein. Nimm dir ein Jahr, um von den USA Abschied zu nehmen. Dann fängst du 1979 bei uns an. In 3 Jahren übernimmst du dann eine leitende Position. Noch hast du zwar nicht die nötigen Führungsqualitäten, aber die...
Na, du weißt anscheinend, wie man mich um den Finger wickeln kann.
Hast du sonst noch Komplimente auf Lager?
August, wenn du es nicht übernimmst, wird das Geschäft bald von familienfremden Managern geleitet. Alles, was dein Urgroßvater aufgebaut hat, steht auf dem Spiel. Es ist deine Pflicht.
Wenn ich den Laden übernehme, glaub mir, dann brechen andere Zeiten an. Ich werde nicht so ein Alleinherrscher sein wie du. Und ich werde die Vergangenheit im Krieg nicht schönreden.
Wie du das Unternehmen führst, wirst du entscheiden. Was das andere betrifft, kannst du machen, was du willst. Aber erst, wenn ich nicht mehr bin.
Rudolf August Oetker streckt seinem Sohn die Hand hin. August zögert, sie zu ergreifen. August kommt August Oetker nach Deutschland zurück. Um erste Erfahrungen in der Oetker-Gruppe zu sammeln, wird er zunächst geschäftsführender Gesellschafter bei einer unternehmenseigenen Vertriebsfirma. Im selben Jahr wird der mittlerweile gefasste Entführer seines Bruders Richard vor Gericht gestellt. Nach 50 Verhandlungstagen wird er im Juni 1980 zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Großteil der 21 Millionen Mark Lösegeld bleibt allerdings verschwunden. Im September 1980 wird August Oetker zum Generalbevollmächtigten bei Dr. Oetker und ab Anfang 1981 ist er schließlich persönlich haftender Gesellschafter. Mit August Oetkers Eintritt in die Geschäftsführung ändert sich auch ein wichtiges Detail. Bisher wurde das Unternehmen von seinem Vater als Einzelkaufmann geleitet. Ihm allein gehörte die Oetker-Gruppe. Er haftete mit seinem gesamten Privatvermögen. Es gibt weder einen Aufsichtsrat noch eine Arbeitnehmervertretung, die mitbestimmen. Anfang 1981 wird aus dem Unternehmen eine Kommanditgesellschaft, kurz KG. Ab sofort liegt die Haftung für den Konzern nicht nur auf den Schultern des Patriarchen, der weiterhin mit einem dreistelligen Millionenvermögen haftet, sondern auch auf den der drei Topmanager und des Firmenerben August Oetkers. Auch wenn dieser noch unter der Beobachtung seines Vaters steht, beginnt er langsam, den Konzern umzubauen. Unter August Oetker wird das Unternehmen Weltmarktführer bei Tiefkühlpizza. Aber er versucht auch, defizitäre Geschäftsbereiche abzustoßen. Trotzdem hat sein Vater bei allen wichtigen Entscheidungen das letzte Wort. Er sieht es ungern, dass sein Sohn mit der Firmengruppe aus der Textilbranche und der Hochseefischerei aussteigt. Häufig geraten Vater und Sohn aneinander. Es folgen Zeiten der Konsolidierung und weitere Investitionen. Dresden, Frühjahr 1991. August Oetker spaziert mit einer Journalistin durch die Altstadt der sächsischen Landeshauptstadt. Einige historische Gebäude sind gut gepflegt, andere seit Jahren vernachlässigt. Überall wird gebaut. Die Journalistin schaltet ihr Diktiergerät ein.
Herr Dr. Oetker, danke für die Gelegenheit eines persönlichen Gesprächs. Was führt Sie momentan nach Dresden?
Wir investieren hier. Dann müssen wir auch Präsenz zeigen und uns mit der Gegend vertraut machen.
Sind die Nahrungsmittelkonzerne die großen Gewinner der Wiedervereinigung?
Nun, zunächst ist wohl das deutsche Volk der große Gewinner. Aber wirtschaftlich gesehen haben Sie recht. Das gilt ja auch nicht nur für uns, sondern auch für die Konkurrenz. Wir haben ein zweistelliges Wachstum bei den Gewinnen zu verzeichnen. Das kann sich sehen lassen. Die Wiedervereinigung bietet ein enormes Potenzial. Wer im letzten Jahr nicht gutes Geld verdient hat, der muss sich fragen, wann er eigentlich Geld verdienen will.
Es geht Ihnen also am Ende nur ums Geld.
Ich bin Unternehmer, das kann ich schwer verleugnen. Aber als solcher habe ich selbstverständlich eine Verantwortung, die über Dr. Oetker hinausgeht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Integration der neuen Länder nur zu bewerkstelligen ist, wenn man Arbeitsplätze schafft und nicht nur Produkte dorthin liefert. Wir übernehmen jetzt drei Brauereien und sichern so langfristig Jobs.
Was planen Sie noch in dieser Richtung?
Wir werden noch in diesem Jahr mit einem anderen Nahrungsmittelhersteller ein Joint Venture gründen und in Mecklenburg-Vorpommern ein Werk nur für die Pizzaproduktion bauen. Wir investieren erst einmal 60 Millionen Mark, dann schauen wir weiter.
Was sagen Sie Kritikern, die Ihnen vorwerfen, das Auslandsgeschäft zu lange vernachlässigt zu haben?
Wir werden Westeuropa nicht vernachlässigen, aber die Märkte sind gut aufgeteilt, da wartet niemand auf uns. In Osteuropa sehe ich Chancen für Wachstum. Wir schauen gerade, inwiefern wir in Ungarn, Polen und Russland Fuß fassen können, auch mit dortigen Produktionsstätten. Und auch Asien haben wir im Blick. Aber das ist noch nicht spruchreif. August Oetker und die Reporterin biegen um eine Ecke und stehen vor der Semperoper. Der neobarocke Bau wird in warmem Licht angestrahlt. Sehen Sie nur. Wahrlich eines der schönsten Theatergebäude, die es gibt. Das wird das neue Symbol für unser Radeberger Pilsner.
Aber die Brauerei ist doch gar nicht in Dresden, sondern... Naja, in Radeberg.
Ach, die 15 Kilometer. Und außerdem ist alles nur eine Frage des Marketings. Wir drehen unsere Werbespots hier, wir sponsern Events, wir fördern vielleicht eines Tages den Nachwuchs der Semperoper. Wer weiß? Sie werden sehen, schon bald stellt das niemand mehr in Frage. Die Kulisse ist einfach zu schön.
Ein abschließendes Wort vielleicht noch, Herr Dr. Oetker. Welchen Eindruck haben Sie vom jungen, wiedervereinten Deutschland?
Ich glaube, die Bundesrepublik ist im Moment einfach eine Insel der Seligen.
August Oetkers Initiativen, den Konzern zu verschlanken, und die Investitionen in den Osten zahlen sich aus. 1990 steigt der Umsatz auf ca. 5 Milliarden Mark weltweit, umgerechnet auf heute etwas mehr als 5 Milliarden Euro. Eine Steigerung von über 50% gegenüber seinem Einstieg als Chef 1981. In den ersten 4 Jahren nach der Wende investiert die Oetker-Gruppe über 350 Millionen Mark in den ostdeutschen Bundesländern. Das Pizza- und Pasta-Werk in Wittenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ist ein voller Erfolg. Hier werden pro Stunde 1200 Kilogramm Nudeln gekocht und 2300 Kilogramm Gemüse gemischt. Pro Tag stellt Dr. Oetker hier mehr als 100.000 Fertiggerichte her. Zusammen mit einem zweiten Werk im rheinland-pfälzischen Wittlich fertigt das Unternehmen pro Tag 2,3 Millionen Tiefkühlpizzen. Damit sind sie europaweit Marktführer. August Oetker profiliert sich als talentierter Chef, der das Unternehmen mit modernen Ideen in die Zukunft führt. So wie er defizitäre Unternehmen abstößt, baut er andere Sparten aus. Ganz besonders das Reedereigeschäft. Er übernimmt zahlreiche Schiffslinien aus aller Welt und die Flotte wächst. Plötzlich verfällt der Dollar Anfang der 90er Jahre nach der Golfkrise und Rezessionen in Südamerika, Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten belasten die Oetkersche Reederei Hamburg Süd. Die Frachtraten sinken. 1996 rutscht die Reederei in die roten Zahlen. Seit Jahrzehnten macht Oetker mit Hamburg Süd Milliardenumsätze. Das Unternehmen braucht schnell eine Lösung, um seine lukrativste Sparte nicht zu verlieren.
Hamburg, Sommer 1996. August Oetker steht auf dem Rasen vor der Villa seines Vaters und sieht die Frachtschiffe vorbeiziehen. Kopfschüttelnd und mit einer Pfeife im Mundwinkel kommt sein Vater Rudolf August Oetker dazu.
Wie schnell es doch gehen kann, August. Eben noch verdienen wir Milliarden mit unseren Frachtschiffen und nun schreiben wir rote Zahlen. Ich bin ja der Meinung, wir könnten eine Fusion mit der Hapag-Lloyd versuchen. Mit unserem direkten Konkurrenten? Die sind doppelt so groß wie wir. Was glaubst du, wie viel wir dann noch zu sagen haben? Das kann nicht die Lösung sein.
Dann bleiben uns nur 2 Möglichkeiten. Uns komplett zurückzuziehen und alles verkaufen?
Niemals. Weißt du, wie lange es gedauert hat, das alles aufzubauen? Wir sind nicht über Nacht der größte Privatreeder Deutschlands geworden.
Die andere Möglichkeit wäre, eiskalt zu expandieren.
Mit welchem Geld denn?
Wir verkaufen ein paar Schiffe und verschlanken die Verwaltung. Dann hätten wir schon mal einen besseren Cashflow.
Ja, wenn nur die Finanzkrisen in Asien und Südamerika nicht wären, die Haushaltsdefizite in Brasilien, die Mexiko-Krise und die Wirtschaft in Argentinien gefällt mir auch nicht. Was in Thailand abgeht mit den Auslandsschulden und den absurden Investitionen, das zieht noch den ganzen Kontinent nach unten.
Gut. Aber vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, hier und da jemanden günstig aufzukaufen.
Vater und Sohn setzen sich an den Tisch auf der Terrasse und überlegen einen Moment schweigend.
Ja, falls wir...
Wir müssten...
Du zuerst, Vater.
Na, dann schauen wir doch erst einmal auf das Stammgeschäft von Hamburg Süd. Die Verbindung nach Südamerika. Allianza ist in Schwierigkeiten, habe ich gehört. Die haben immerhin um die 50 Schiffe.
Damit könnte man vielleicht Mexiko, die Karibik und Asien mit Brasilien verbinden.
Das könnte riskant werden.
Also wenn mir etwas anhängt, dann dass ich zu vorsichtig bin und höchstens konsolidiere.
Also gut, jetzt gehen wir in die Offensive.
August Oetker sieht seinen Vater nachdenklich nicken. Ob er ihm zustimmt oder an den Erfolgschancen der Expansion zweifelt, ist nicht klar.
2 Jahre später kauft Dr. Oetkers Reederei Hamburg Süd die brasilianische Allianza für 50 Millionen D-Mark, auf heute gerechnet gut 40 Millionen Euro. Dazu kommen bis zur Jahrtausendwende noch 3 weitere kleinere ausländische Frachtreedereien.
Ob sich die Investitionen langfristig lohnen, ist angesichts anhaltender internationaler Wirtschaftskrisen noch nicht absehbar. In anderen Bereichen stärkt August Oetker seinen Ruf als moderner Konzernchef. Schon 1987 engagiert er im Management des Unternehmens einen Umweltbeauftragten, der die Produktion auf Nachhaltigkeit prüft. Dieser hat das Recht, Vetos bei Investitionen einzulegen. Außerdem legt er Regeln für den betriebsinternen Umweltschutz fest, darunter Mülltrennung und biologische Kläranlagen, und gibt Seminare für die Belegschaft. August Oetker sieht nach eigener Aussage keinen Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie. Ab Ende der 80er werden bei Dr. Oetker jährlich Umweltprüfungen durchgeführt. 1994 wird August Oetker stellvertretend für seinen Konzern mit dem Deutschen Umweltpreis und 1995 von der Umweltschutzorganisation WWF und dem Wirtschaftsmagazin Kapital als Ökomanager des Jahres ausgezeichnet. So wie seine Urgroßeltern sich bei sozialen Maßnahmen für Angestellte einsetzten, engagiert August Oetker sich für Umweltschutz. Neben den positiven Meldungen treten immer wieder die alten Schwierigkeiten zutage. 1997 übernimmt ein neuer Leiter die Kunsthalle in Bielefeld und rückt deren offiziellen Namen, Richard-Kaselowski-Halle, wieder in den Mittelpunkt. Es folgen Protestaktionen zum 30. Jubiläum der Kunsthalle. Bielefeld 1998. Im Vorraum der Kunsthalle Bielefeld stehen zwei junge Mitarbeiterinnen des Museums und beobachten besorgt die Vorgänge vor dem Fenster.
Da ist wieder dieser Typ mit seinem Stand. Welcher Typ? Was meinst du? Stimmt, du warst ja im Urlaub. Pass auf, hier brennt gerade echt die Luft. Es ist eine richtige Bürgerbewegung geworden. Hier, dieses Flugblatt wird überall verteilt. Lies mal. Der Rat der Stadt Bielefeld wird aufgefordert zu beschließen, die Bielefelder Kunsthalle heißt in Zukunft nur noch Kunsthalle Bielefeld. Der Namenszusatz Richard-Kaselowski-Haus wird gestrichen. Warum eigentlich? Wie es da auf dem Flugblatt steht. Der war wohl Förderer des Nazi-Regimes. Aber keine Ahnung, ich hab da auch nur Halbwissen. Und was macht jetzt dieser Typ da draußen? Ich glaube, er verkauft Kunstdrucker von einer Grafik. Die sehen aus wie kleine Pizzakartons. Die Pizza auf dem Bild hat die Form von einem Hakenkreuz. Und du kannst sie entweder in der Geschmacksrichtung Ida oder Richard Kaselowski haben. Ist keine dumme Idee. Ich glaube, ich hätte so eine gerne. Ist ja ein Zeitdokument. Ja, dann hol dir die mal heimlich, sodass der Chef dich nicht sieht.
Gespannt beobachten die beiden, wie immer mehr Menschen zusammenkommen und dem Künstler für 8 D-Mark einen Karton der Pizza Kaselowski abkaufen.
Ich hab gehört, dass der alte Oetker damit droht, die Werke aus seiner Privatsammlung zurückzunehmen, die er dem Haus als Leihgabe gegeben hat. Oh nein, aber hoffentlich nicht die russische Tänzerin von Kirchner. Das ist mein Lieblingsbild. Oh doch. Absurd, dass das eins von den Werken ist, die die Nazis als entartete Kunst bezeichnet haben. Aber ich meine, kann die Stadt das einfach so machen? Er hat das Museum doch gestiftet. Naja, ganz so ist es nicht. Richard August Oetker hat damals ein Drittel der Baukosten bezahlt. Der Rest kam aus Steuergeldern. Dafür durfte er dann aber den Architekten bestimmen, die Halle nach seinem Stiefvater benennen und eine Gedenktafel im Eingangsbereich aufhängen. Jetzt wollten sie die Halle erst nach Kaselowskis Frau umbenennen, aber dann kam heraus, dass sie auch seit 1937 in der NSDAP war. Dann mal sehen, wie lange der Name noch bleibt.
Die beiden Museumsmitarbeiterinnen zucken mit den Schultern und widmen sich wieder den Vorbereitungen für die Feiern zum 30. Jubiläum der Kunsthalle, während sich der Vorplatz weiter mit Protestierenden füllt. Einen Monat später beschließt die Stadt Bielefeld die Streichung von Kaselowski aus dem Namen der Kunsthalle. Rudolf August Oetker macht daraufhin seine Drohung wahr und zieht seine Leihgaben aus dem Museum ab. Seine Frau Maja und er sehen sich als Opfer. Sie sprechen von linkem Meinungsterror aus dem grünen Umkreis der Uni Bielefeld und finden, dass Ideologie, Dummheit und Feigheit gesiegt haben. August Oetker ist das Verhalten seines Vaters ein Dorn im Auge. Sein Wunsch, die NS-Zeit im Unternehmen Dr. Oetker endlich aufzuarbeiten, scheitert am Veto seines Vaters. Der Umgang mit der Vergangenheit spaltet auch die Nachkommen und zukünftigen Erben des Konzerns. Die älteren Geschwister aus der ersten und zweiten Ehe von Rudolf August Oetker befürworten die Aufarbeitung. Die drei Jüngeren aus der dritten Ehe sind laut Aussagen August Oetkers dagegen. Geschäftlich fährt der Firmenerbe unbeirrt seinen Kurs. Das Reedereigeschäft liegt ihm am Herzen. Durch die Expansion und eine sich erholende Weltwirtschaftslage generiert die Sparte 2005 über 5 Milliarden Euro, in etwa die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes. Oetker wird 2004 außerdem deutscher Marktführer im Biergeschäft, nachdem das Unternehmen eine weitere Brauereigruppe übernimmt. August Oetker stärkt weiterhin die funktionierenden Geschäftsbereiche, stößt andere ab und treibt die Nachhaltigkeit weiter voran. Der 60-Jährige digitalisiert das Unternehmen und öffnet ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. 2007 stirbt sein Vater Richard August Oetker, der das Unternehmen seit Mitte der 40er Jahre erst als Chef und später als vetoberechtigter, persönlich haftender Gesellschafter über 60 Jahre geprägt hatte. Er hinterlässt seinen 8 Kindern jeweils 12,5% der Oetker-Gruppe, welche inzwischen aus 400 Unternehmen besteht. Sein Wunsch? Die Nachkommen sollen das Erbe in Harmonie und Eintracht verwalten. Schloss Johannesberg im Rheingau, September 2011. Auf einem Weingut treten die jüngste der Oetker-Erben, Julia Oetker, und ihr frisch angetrauter Mann aus einer Basilika. Kinder streuen Blumen und Gäste jubeln. Etwas abseits stehen zwei Boulevard-Reporter und registrieren jedes Detail der Veranstaltung.
Edelsteine in der Frisur, 5 Meter lange Schleppe. So heiratet man einen spanischen Grafen.
Aber hast du ihre beiden älteren Brüder schon gesehen?
Ich bitte dich, die werden sich ja hier nun nicht blicken lassen. In diesen gesellschaftlichen Sphären ist jeder öffentliche Auftritt Politik.
Und was denkst du, soll uns deren Abwesenheit sagen?
Da brodelt's gewaltig hinter den Kulissen. Es geht um den Chefsessel. Ich habe gehört, dass sie gewisse Abmachungen getroffen haben. Nachdem August ja letztes Jahr aufgehört hat, dachte sein kleiner Halbbruder Alfred, er wäre dran. Aber dann hat doch Augusts Bruder Richard den Chefsessel übernommen. Und zack, hing der Haussegen wieder schief.
Warum hat der August denn eigentlich nicht weitergemacht?
Die haben intern eine Regelung. Mit 65 ist man raus als Chef.
Aber sein Vater Richard August war doch damals viel länger am Ruder.
Naja, der hat immer seine eigenen Regeln gemacht. Ich glaube, auch sein Sohn hätte gerne noch ein paar Jahre als Chef drangehangen. Aber da hatten seine jüngeren Halbgeschwister was dagegen.
Ob das wohl etwas damit zu tun hat, dass er jetzt Historiker in die Familienarchive gelassen hat, um die Nazi-Zeit aufzuarbeiten?
Reine Spekulation. Stößchen?
Ja, und wie geht's jetzt weiter? Wenn die Historiker ihr Buch veröffentlichen, brennt doch bei denen schon wieder die Luft.
Du, ganz ehrlich, ich glaube, die Zeiten, dass jemand aus der Familie die Unternehmensgruppe leitet, sind vorbei. Die laden sich ja schon jetzt anscheinend nicht mehr gegenseitig zu ihren Hochzeiten ein.
Ob der Alfred da überhaupt noch auf den Chefsessel kommt?
Ganz ehrlich, der als Chef? Ich weiß nicht, ist kein Chefmaterial. Meine Meinung, nur ganz allein meine Meinung.
Die Konflikte bei den Oetkers reißen nicht ab. Die jüngeren Geschwister wollen den Mischkonzern neu ausrichten. Im Jahr 2009 leidet das Unternehmen stark unter der Finanzkrise. Der Umsatz bricht um 14% ein. Die Jüngeren wollen das Geschäft nun krisensicherer aufstellen. Sie hängen kaum an den Reedereien, obwohl diese 2010 mit über 4 Milliarden Euro die Hälfte des gesamten Oetker-Umsatzes ausmachen. Auch die Recherchen der Historiker zur NS-Vergangenheit der Familie sorgen für Zwist. Vor allem, als diese die ersten Ergebnisse vorlegen. Das Unternehmen war direkt und indirekt in die Kriegswirtschaft verstrickt. Der damalige Oetker-Chef Kaselowski hat nach ihren Recherchen von den Machenschaften der Nazis gewusst und profitiert. Für 2013 wird die Veröffentlichung in Buchform angekündigt. Die Reaktionen darauf sind schwer vorherzusehen. Shitstorm oder Schulterzucken? Das ist hier die Frage. Bielefeld 2013. In seinem Büro im Firmensitz empfängt August Oetker einen Journalisten und eine Reporterin der Zeitung Die Zeit. Anlass ist die Veröffentlichung der Rechercheergebnisse zur NS-Zeit in Buchform.
Herr Oetker, warum kam es so lange Zeit nicht zu einer Aufarbeitung dieser kritischen Jahre?
Ganz einfach. Mein Vater wollte über diese Zeit nicht sprechen. Er hat gesagt, das war eine schlimme Zeit, Kinder, lasst mich damit in Ruhe. Und dann war das Thema wieder vom Tisch. Er hat gesagt, dass wir das ja schließlich nach seinem Tod machen können. Ich fand das schon lange schwer erträglich.
Warum, glauben Sie, wollte er nicht darüber reden?
Vielleicht wollte er nicht der gewesen sein, der er war. Vielleicht wollte er einen Teil seines Lebens redigieren. Das kann ich zwar nachvollziehen, aber das macht es nicht besser.
Hatten Sie denn den Eindruck, dass Ihr Vater auch nach 1945 noch empfänglich war für rechtes Gedankengut?
Das sind die Menschen bis heute. Und er war es auch. Deswegen war es mir so wichtig, eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag zu geben. Wir müssen uns der Vergangenheit stellen.
Das sehen ja nicht alle Familienmitglieder so.
Das stimmt. Die jüngeren Geschwister sind meinem Vater noch nicht so entwachsen. Die haben sich gefragt, tun wir unserem Vater da etwas Böses an? Sorgen wir dafür, dass sein sonst so guter Ruf befleckt wird? Bei mir war das anders. Ich hatte das Gefühl, jetzt geht es an die Fakten. Jetzt wird der Nebel gelichtet. Die Reporterin nickt ihrem Kollegen zu, der übernehmen soll. Herr Oetker, einmal wurde es ja wirklich offensichtlich, wie Ihr Vater zur Vergangenheit stand. Das war, als es um die Umbenennung der Kunsthalle Bielefeld ging. Er sah sich und seinen Stiefvater einer Kampagne ausgesetzt, seine Frau sah nachträgliche Denunzianten am Werk. Am Ende ließ Ihr Vater seine Bilder aus dem Museum abholen. Wie haben Sie das empfunden? Ja, es waren ja nur 7 von 500 Werken aus dem Depot und 4 davon wurden fast nie ausgestellt. Trotzdem ist es schade und ich habe damals die Rücknahme der Bilder als Trotz empfunden. Ich hätte es nicht gemacht. Auch mit der Stadt Bielefeld an sich schien Ihr Vater dann ja abzurechnen. Eine Stadt, die ja nun untrennbar mit der Erfolgsgeschichte des Hauses Oetker verbunden ist. Das ist richtig. Mein Vater hat gesagt, mit dieser Stadt machen wir nichts mehr. Er sah in dem Beschluss Unzuverlässigkeit und Illoyalität. In dieser Frage hat er sich bis zu seinem Tod nicht beruhigt. Würden Sie selbst Ihren Vater als Nazi bezeichnen? Mein Vater war ein Nationalsozialist. Herr Oetker, vielen Dank für dieses Gespräch. Die Veröffentlichung des Buches trifft in der Öffentlichkeit auf großes Interesse. Viele loben die Transparenz, auch wenn sie sehr spät einsetzt. Innerhalb der Familie vertiefen sich durch das Buch die Gräben zwischen den Erben des Konzerns. Rudolf August Oetkers dritte Frau Maja wehrt sich vehement gegen die Aussagen ihres Stiefsohnes August. Auf ihrer Seite hat sie die gemeinsamen Kinder aus der letzten Ehe des verstorbenen Patriarchen. Dem Erfolg des Unternehmens schadet das Buch jedoch nicht. 2013 macht die Oetker-Gruppe einen weltweiten Jahresumsatz von fast 11 Milliarden Euro, 2/3 davon im Ausland. Die Reedereisparte hat mit gut 47% den größten Anteil am Geschäft. Die Nahrungsmittel machen nur noch 24% aus. Die Getränkesparte fast genauso viel. Die Anzahl der verkauften Päckchen Backpulver zählt schon lange niemand mehr. In dieser Zeit laufen seit einigen Jahren Gespräche über eine große Fusion. Die deutsche Linienreederei Hapag-Lloyd und die Oetker-eigene Hamburg Süd prüfen eine Fusion. Es würde so die viertgrößte Reederei der Welt entstehen. August Oetker würde dies gern sehen, um in der Oetkerschen Traditionsbranche weiter tätig zu sein. Doch die Gespräche platzen, auf Wunsch der Oetker-Seite. Stattdessen wird Hamburg Süd 2017, nach 80 Jahren in Familienbesitz, an die dänischen Marktführer Maersk für 3,7 Milliarden Euro verkauft. Auch das Bankhaus Lampe wechselt 2020 den Besitzer für geschätzte 250 Millionen Euro. Es ist das Ende einer Ära. Dr. Oetker stößt diverse traditionelle Geschäftszweige ab und kurz darauf kommt es zu einer Zeitenwende im Familienunternehmen. Bielefeld, November 2021. In einem Konferenzraum ist soeben das Ende des Familienunternehmens Dr. Oetker beschlossen worden. Zurück bleiben eine Anwältin und ein Anwalt, die bei dem abschließenden Treffen dabei waren.
130 Jahre haben sie es geschafft. Eigentlich nicht schlecht für ein Familienunternehmen.
Schade ist es trotzdem, aber es ging ja nicht weiter. Für Entscheidungen braucht es ja immer eine Mehrheit von 75%. Die älteren Kinder aus den ersten zwei Ehen hatten nur 62,5% der Anteile. Die jüngeren 37,5%. Die haben sich nur noch blockiert.
Für die Beschlussfähigkeit hätten die Älteren einen Jüngeren auf ihrer Seite gebraucht. Erstaunlich, dass da so eine Lagerbildung stattgefunden hat.
Naja, das war am Ende nur noch ein »Wie du mir, so ich dir«. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Jüngeren die Fusion der Reedereien verhindert haben, einfach um gegen die Älteren zu sein.
Jetzt haben sie ja zwei Unternehmensgruppen. Eine für die Jüngeren, eine für die Älteren. Jetzt darf jeder und jede mal Geschäftsführer sein.
Meinst du, Julia Oetker interessiert sich dafür? Allein ihre Ankündigung, als Gesellschafterin an der Strategie mitzuwirken, aber nicht in die Geschäftsführung zu wollen. Mal sehen, wie lange sie das macht.
Weißt du, ob die zwei Unternehmensgruppen dann hier unter einem Dach in Bielefeld bleiben?
Die Jüngeren haben schon neue Räume. Hier irgendwo um die Ecke in Bielefeld.
Aber wenigstens ist dieser Streit nun zu Ende. Sonst wäre das alles bald den Bach runtergegangen.
Eine Reinigungskraft betritt den Konferenzraum. Der Anwalt und seine Kollegin verstehen das als Signal zum Aufbruch. Sie räumen ihre Unterlagen zusammen und verabschieden sich mit einem Handschlag. Seit der Zerschlagung der Oetker-Gruppe im Herbst 2021 sind die acht Erben von Rudolf August Oetker in zwei voneinander unabhängige Unternehmensgruppen getrennt worden. Die Älteren operieren unter dem Namen Dr. August Oetker KG. Ihnen untersteht unter anderem die Lebensmittelsparte und das Biergeschäft. Sie erwirtschaften einen Umsatz von über 7 Milliarden Euro jährlich. Seit Mai 2025 führt mit Karl Oetker, ein Ururenkel des Unternehmensgründers, die Firmengruppe in Bielefeld. Die Jüngeren machen weiter als die Oetker Collection KG. Alfred und Ferdinand Oetker fungieren hier als persönlich haftende Gesellschafter. Ihnen gehören unter anderem die Sektkellerei Henkel, die chemische Fabrik Budenheim und die Oetker Hotel Management Company, zu der auch das Brenners Parkhotel und Spa in Baden-Baden gehört. Ihre Unternehmensgruppe macht jährlich 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Julia Oetker hat sich 2024 schließlich auszahlen lassen und geht ihre eigenen Wege. Mit einem geschätzten Privatvermögen von ca. 3 Milliarden Euro stehen ihr alle Türen offen. Die einheitliche strategische Ausrichtung der Familie ist nicht mehr gegeben. Acht gleichberechtigte Erben aus drei verschiedenen Ehen bringen unterschiedliche Prioritäten und Interessen ein. Unter der Leitung von Rudolf August Oetker, Enkel des Firmengründers, erfolgte kein rechtzeitiger Übergang der Verantwortung und keine Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen, was die Abstimmung innerhalb der Familie erschwerte. Der Großteil der Kundschaft bekommt davon nicht viel mit. Dr. Oetker Pizza ist weiterhin europaweit Marktführer. Das ist die vierte und letzte Folge. Dynastie und Erbfall. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. In der nächsten Staffel von Imperium öffnen wir ein Fass bayerischer Wirtschaftsgeschichte. Paulaner. Vom verbotenen Klosterbier des 17. Jahrhunderts bis zu den legendären Weißbierduschen im Fußballstadion. Vom Oktoberfest-Original zum Spezi-Schwergewicht. Wir erzählen die Geschichte einer Münchner Marke, die längst mehr ist als Bier. Ein bayerisches Kulturgut, deutscher Popmythos und ein globales Internetphänomen. Folge Imperium jetzt in deiner Podcast-App, um die neue Staffel nicht zu verpassen. Höre Imperium überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier und Alexander Hempson. Executive Producer Janis Gebhardt. Tonassistenz Axinia Dorn. Das Sounddesign hat Fanny Huda gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.
Wenn ihr euch nach Imperium für die politischen, gesellschaftlichen und menschlichen Abgründe des Nationalsozialismus interessiert, dann solltet ihr unbedingt in den Podcast Stalingrad und der Nationalsozialismus vom Primero Verlag reinhören. Host Christoph Fromm und sein Team beleuchten dort die unterschiedlichsten Aspekte des Zweiten Weltkriegs. Von philosophischen und literarischen Texten über prägende Persönlichkeiten, Kriegsverläufe und Entscheidungsschlachten bis hin zum Alltag der Soldaten an der Front und dem Leben der Zivilbevölkerung in der Heimat. Jede Folge setzt einen neuen Schwerpunkt, keine gleich der anderen. Seit über 4 Jahren beschäftigt sich der Podcast intensiv mit den Ereignissen und Figuren des Nationalsozialismus und erreicht pro Folge rund 4000 Hörerinnen und Hörer. Insgesamt mit über 1,5 Millionen FollowerInnen. Stalingrad und der Nationalsozialismus. Jeden Freitag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.